Schwarz hören. Liebe Frau Ziegler, schön, dass es klappt.
Ja.
Ich habe Sie ja neulich wirklich einfach so im Schlossparktheater von der Seite angequatscht.
Allerdings, richtig von der Seite. Ich ging so vorbei, auf einmal sagte eine Frau zu mir, Frau Ziegler, dürfte ich mal.
Genau, so war es. Ja, manchmal mache ich das und das müssen wir Journalisten ja auch manchmal machen. Weil sonst würden wir ja heute nicht hier sitzen, ne? Ja, wäre ja schade, ja, finde ich. Ja. Also finde ich schon jetzt, obwohl wir noch gar nicht gesprochen haben. Frau Ziegler, ich finde Sie, seitdem ich Fernsehen gucke und Sie auch im Theater erlebt habe, einfach nur toll. Sie sind für mich eine Schauspielerin, die so viel Ausstrahlung hat, so eine besondere Ausstrahlung auch hat, wie ich sie nicht bei so vielen erlebe. Ich finde, da sind die Worte dürr, wenn man das jetzt noch weiter beschreiben würde. Das ist wie bei der Musik. Ich finde, man muss Schauspieler sehen und hören, oder?
Ja, natürlich, klar. Sehen vor allem. Ja.
Sehen?
Hören ist eine andere Spezies der Schauspielerei, also sprechen und Hörbücher einlesen. Und die Stimme ist natürlich was ganz Spezielles und sehr Individuelles und Besonderes.
Ja.
Aber das Sehen und die Ausstrahlung und das, was man so Bühnenpräsenz nennt, wenn jemand eine Bühne betritt, wie viel Luft verdrängt der? Oder auch nicht, ja?
Ja.
Das ist schon das Besondere.
Das ist sehr besonders. Und dann, ich sag mal, bei so einer Person wie Sie, so ganz schlank und dann diese Präsenz. Aber das hat mit Körperfülle nichts zu tun.
Nee, gar nichts. Nee. Und das ist ganz lustig, wenn ich irgendwo rauskomme, dann denken die Leute immer, ich müsste viel größer sein. Also komischerweise ist es so, dass man auf der Bühne, wenn man eine starke Präsenz hat, größer wirkt und mächtiger, als man wirklich ist.
Mhm.
Da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Als ich Evita gespielt habe in Wien damals, im Theater an der Wien, da war es noch nicht umgebaut, da gab es noch diese kleine Loge, wo man reinging erst, da war der Pförtner und dann kam erst die Tür ins Bühnenhaus sozusagen. Und nach den Vorstellungen war da natürlich immer alles voll mit Fans. Und dann bin ich rausgekommen, ich konnte eigentlich fast so durchgehen, ja. Also keiner hat irgendwie Notiz richtig genommen. Und dann sagte der Pförtner zu mir, Frau Ziegler, jetzt kommen Sie mal her. Sie müssen, wenn Sie rauskommen, ich werde jetzt sagen, Frau Ziegler, ich habe was für Sie. Weil die schauen immer alle nach oben und sie gehen immer unter den Blicken durch. So war das. Also ich bin nicht 1,55, aber trotzdem bin ich kleiner, als man erwartet.
Ja.
Das war entzückend von diesem Mann, dass er mir da helfen wollte.
Ja.
Das war herrlich. Das hat er dann immer gemacht.
Das ist herrlich. Also den österreichischen Dialekt können Sie schon mal.
Ja, gut.
Obwohl das hier gar nicht steht. Hier steht Dialekte hessisch.
Naja, da bin ich geboren.
Wollte ich gerade sagen, das passt, ne?
Nee, ich kann viele Dialekte.
Was können Sie Thüringisch auch? Ich komme aus Erfurt.
Nö, kann ich sagen. Also,
das klingt ein bisschen zu sächsisch.
Zu sächsisch.
Ja.
Aber so die Richtung kann ich sagen. Und wenn man ganz, dann ist ja immer schön weit in Dresden und so. Nein, das finde ich dann auch ganz arg. Also das mag ich nicht so gerne hören. Aber wenn ich länger irgendwo bin ich so ein Papagei, dann kann ich das gut übernehmen. Und mit einem Coach würde ich sagen, ich kann eigentlich so fast alle.
Muss man ja im Film auch manchmal machen, ne?
Manchmal ja.
Ja.
Aber es ist ja jetzt nun so, jetzt darf man sowieso nur dann, wenn man authentisch daherkommt. Ne? Man darf ja.
Ist es wahr?
Ach, naja, es ist doch jetzt so, man darf eigentlich nur einen Schwulen spielen, wenn man schwul ist.
Ah, und da, so ne, meinen Sie es.
Das meine ich jetzt.
Ich verstehe.
Mit den neuen Sichtweisen und Bestimmungen. Man darf sich auch natürlich nicht mehr in der Hautfarbe verändern. Man darf gar nichts mehr. Also eigentlich darfst du jetzt nur noch Mütter spielen, wenn du wirklich Kinder hast oder so.
Ja,
dann dürfte
aber idiotisch, oder?
Ja, ich finde das ziemlich idiotisch. Man ist ja Schauspieler, weil man was anderes auch sein möchte, als man selbst ist und selbst lebt. Und das ist erstmal der Ansatz, warum man das selber auch gerne macht. Also andere Figuren erschaffen möchte und andere Charaktere in was einsteigen. Und das hat man nicht alles in sich, das muss man holen. Und wenn man nur das spielt, was man ist, ist es doch fad, oder?
Mm. Gut, es hat ja mit Schauspielerei dann letztlich auch gar nichts zu tun, oder?
Nein, wenig, sagen wir mal so.
Ja. Es gibt ja zum Teil Leute, die sagen, es gibt ganz verschiedene Schauspielertypen. Es gibt Leute, die spielen immer nur sich.
Gibt es auch. Also ich sage auch immer, es sind entweder die Selbstdarsteller, die, wenn sie wirklich große Schauspieler sind, trotz alledem, obwohl sie nur, was heißt nur, obwohl sie sich selbst veräußern und darstellen, das sind oft die dann psychische Probleme bekommen, wenn sie große, tragische Figuren spielen ihr Leben lang.
Aha.
Und die anderen, die machen eher die Dinge über Handwerk. Aber das Beste ist die Mischung aus beidem. Aber die anderen sind natürlich, was weiß ich, also jetzt früher Filmschauspieler, O.W. Fischer oder sowas, ja. Der war immer O.W. Fischer.
Was mit Mario Adorf?
Mario ist ein Schauspieler, ein richtiger. Der kann ja auch Proll und der kann ein Herr sein.
Aha.
Und Mario ist ein wunderbarer Mann. Das kommt schon noch
kommt
mal
noch
dazu. Also wir kennen uns persönlich, deswegen kann ich das sagen. Ich habe ihm immer gerne zugeschaut. Wir haben nie zusammen gespielt, aber wir kennen uns persönlich aus Saint-Tropez vor allem, wo er ein Haus hat und mit seiner Frau lebt. Und er ist ganz toll, er ist bezaubernd. Ja. Und jetzt merkt man ihm sein Alter doch an.
Ja, das ist...
Aber darf man ja auch, wenn man mal... 94 ist er, glaube ich, jetzt. Ja. Wir haben dann auch manchmal dort noch eingehoben, gemeinsam. Ja.
Wie ist bei Ihnen das Verhältnis, wenn Sie es selber einschätzen sollen, zwischen dem sich auch ein Stück weit schon selber, was wir eben so als selber Spielen benannt haben und in Rollen schlüpfen, ganz viel Handwerk einbauen?
Ja, also ich bin eher jemand, der das über die Mittel macht, die er mal gelernt hat.
Mhm.
Dazu kommt aber, was Sie vorhin eben gesagt haben, was man auch ein gewisses Charisma nennt. Ich weiß immer nicht, heißt es Charisma oder Charisma?
Ich glaube, es heißt Charisma.
Charisma, also was man Charisma nennt.
Ja. Aber ich glaube, das kann jeder selber entscheiden.
Nee, und das ist das Persönliche, was dann da hineinkommt, wofür man eigentlich nichts kann. Ja? Und das ist eben mehr oder weniger. Aber ich kann ziemlich viel, habe viel gelernt, ja? Was ich dann einsetzen kann und abrufen kann. Und so. Es darf natürlich nicht mittelbar wirken. Auf der Bühne oder vor der Kamera.
Das muss ganz selbstverständlich dann rüberkommen. Genau, genau. Frau Ziegler, war das denn eben so, dass Sie von Anfang an gesagt haben, ich werde Schauspielerin?
Nö.
Wie war das?
Ich wollte erst Sängerin werden, weil meine Mutter war Sängerin. Und als ich klein war, wird man, wenn man klein ist, wird man immer, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und dann habe ich gesagt, ohne was zu wissen eigentlich, habe ich, ich werde Sängerin. Ja, gut, also. Ich hatte keine Ahnung, aber irgendwie hatte das eine Aura, ein Nimbus, dieses Wort alleine und so. Ich habe meine Mutter nie richtig gehört. Die hat aufgehört zu singen, als ich 3 Jahre alt war. Bei der Geburt meines Bruders hat sie irgendwas, hat sich verbrüllt und hat daran nie mehr gearbeitet. Das war dann so. Und dann wollte ich natürlich zwischendurch mal Pilotin werden und dann wollte ich mal Tierärztin werden. Und dann wollte ich aber auch Ärztin werden, aber natürlich nur dann im Dschungel arbeiten mit schwarzen Kindern und so. Da habe ich so Filme gesehen, Albert Schweitzer. Oder Geschichte einer Nonne mit Audrey Hepburn und solche. Das wollte ich dann. Also es gab verschiedene Wege, die ich noch gegangen wäre, eventuell. Aber dann wurde es eben die Schauspielerei. Und zwar eigentlich über die Tatsache, dass ich viel gesehen habe in Frankfurt. Ich komme ja aus Offenbach, da bin ich geboren, aber ich war auch ganz viel in Frankfurt bei meinen Großeltern. Und da bin ich ganz oft dann ins Theater gegangen. Und da waren dann solche Schauspieler, zum Beispiel Lola Müthel. Und das war eine ganz tolle Frau, ja. Und da habe ich gedacht, so möchte ich auch mal sein. Ja, das war auch so eine Identitätssuche. Wie will ich mal sein, wenn ich groß bin? Also wenn ich erwachsen bin, wenn ich eine Frau bin. Das hat mich sehr inspiriert. Und dann gab es ja die Tourneen. Und viele große Schauspieler gingen ja damals auf Tournee durch ganz Deutschland. Also Maria Becker war unterwegs mit Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Maria Wimmer war auf Tournee. Paula Wessely war auf Tournee mit ihrem Mann Attila Hörbiger, mit einer ihrer Töchter, also entweder Elisabeth Orth oder Christiane Hörbiger. Und das habe ich mir alles angeschaut. Ja? Und dann stand ich da immer zitternd mit einem Programmheft oder einem Zettel oder auch einem Buch, wo die drin waren und wollte ein Autogramm haben. Ja? Also das war Wahnsinn. Ich war richtig so ein kleiner Fan und war aber jedes Mal derartig aufgeregt. Ja? Weil ich die so toll fand.
Mhm.
Und darüber und dann über das Kennenlernen von Literatur in der Schule, und da haben wir dann auch viel gelesen, wir hatten eine tolle Deutschlehrerin damals und haben dann mit verteilten Rollen Stücke gelesen, also Maria Stuart zum Beispiel oder solche Sachen. Und darüber habe ich dann gedacht, nee, jetzt werde ich Schauspielerin. Und das habe ich dann aber auch verfolgt. Ne?
Wobei dann natürlich dadurch, dass ihre Mutter Sängerin war, schon so ein künstlerisches Fable.
Ja, aber eigentlich war der größere Schauspieler mein Vater. Der war kein Schauspieler,
der war
aber
im Schauspieler,
der
oder
war
was?
Im Leben Schauspieler, genau. Ja.
Ja, naja, dann haben Sie das stringent das offenbar gemacht, wobei Gesang spielt ja eine große Rolle. Sie haben ja auch eine Musical-Ausbildung gemacht dann in New York. Ne?
Und glauben Sie nicht, dass meine Eltern mir geholfen hätten, sondern auch meine Mutter hat nicht gesagt, ja, mach das ruhig, sondern kommt ja gar nicht in Frage.
Na, ne? Vielleicht, weil sie die eigene Erfahrung gemacht hat, dass es nicht weiterging? Oder?
Nee, es wäre ja weitergegangen. Bei ihr? Hat ja dann selber aufgehört und aufhören müssen. Sie hat ja nach dem Krieg auch noch eine Sendung gehabt beim Hessischen Rundfunk. Da sang sie dann so Couplets und was man damals Chanson und Schlager, Halbschlager nannte. Es gab eine größere, bekanntere Kollegin, die hieß Maria Mucke, die war sehr bekannt im Radio. Und meine Mutter hat unter ihrem Mädchennamen Hanse Ingeborg Almendinger, hat sie dann Hanse Ingeborg und die Fröhlichen Fünf. Diese Sendung hat sie gehabt. Das kam immer samstags nachmittags irgendwie im Radio.
Ich verstehe das gar nicht. Wieso hat sie dann, wenn sie dann doch weitergemacht hat, zu ihrer Tochter gesagt, das kommt gar nicht in Frage?
Weil mein Vater es nicht wollte. Aber dann später war sie diejenige, die mir geholfen hat. Ah. Ich habe es ja dann doch gemacht. Ich habe erst eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Falkenberg-Schule. Da wollte ich unbedingt hin. Die haben mich aber nicht genommen. Da haben sie dann, siehste, wir haben es dir ja gleich gesagt. Ja, also Talent, von wegen Talent. So. Dann bin ich aber heimlich auf eine Schule gegangen und dann, als wir so eine Studioaufführung gemacht haben, da habe ich dann meine Mutter eingeladen und die kam dann auch und meine Schauspiellehrerin, die Dorothea Gmelin, hat es dann auch ihr sehr ans Herz gelegt, dass ich doch das weitermachen sollte. Und da kamen dann auch so Menschen wie Rudolf Nölte, der ein berühmter Regisseur war. Mhm. Und dann später auch Lola Mütl, die sich das angeschaut hat, weil die lebte in München. Ja? Und als diese Menschen dann gesagt haben, ja, dieses Mädchen, die hat ein großes Potenzial. Da war es dann.
Verstehe. Das war es klar. Ja. Und das ist ja auch gut so. Also jetzt sind ja diverse Jahrzehnte Schauspielerei höchst erfolgreicher 50. Natur.
53.
Genau. Jetzt. Bis 72 habe ich gelesen, in Bochum studiert.
Ja.
Und da war ja dann Bühne schon angesagt und unzählige Filme, oder? Also das
ich
ja,
habe das nie gezählt. Es gibt Kollegen, die wissen also, genau, wie viel sie gedreht haben. Ich weiß nicht, wie viele Theaterstücke ich gespielt habe. Ich weiß nicht, wie viele Fernsehsachen ich gemacht habe. Ich weiß auch nicht genau, wie viel musikalische, also Musicals. Das ist noch das Einfachste, weil das war nicht so viel, aber auch viel. Aber das müsste ich eigentlich wirklich mal machen. Mm. Ich kann es immer gar nicht glauben, wenn ich so diese Biografie sehe und diese ganzen Latten von...
Ja, hier. Hier habe ich
Sie haben das da?
Ja.
Okay.
Das ist also gut. Wahnsinn.
Enorm viel.
Wahnsinn, ja. Finde ich auch. Ragt etwas in Ihrer Erinnerung raus aus diesem enorm vielen?
Ja, natürlich, klar. Also es gibt in jedem Bereich etwas, was wirklich...
Was denn?
Lebensrollen, wenn man so will, waren... Das waren erstmal im Musical, auf jeden Fall Evita.
Die Evita, die hatten Sie schon erwähnt.
Das kam, als ich aus New York zurückkam, gleich, habe ich das gleich machen können, was eben auch erstaunlich war. Ja? Also, und Glück, im richtigen Moment haben sie eine gebraucht. Und das zweite war Sunset Boulevard, Norma Desmond. Da wurde ich gerade 50, als ich das gemacht habe, auch zum richtigen Zeitpunkt. Und das waren einfach tolle Rollen. Im Schauspiel ist es auf jeden Fall, gehört dazu Meisterklasse, Maria Callas, was ich hier gespielt habe im Renaissance-Theater und auch in Hamburg im Ernst-Deutsch-Theater. Dann aber auch sowas wie Elisabeth in Maria Stuart oder auch klassischere Sachen. Früher, also Rodope in Gyges und sein Ring. Niemand kennt mehr das Stück, aber das ist ein tolles Stück, ja. Und eine tolle Figur. Aber auch dann was wie Jahrmarkt zu Plundersweilern. Das ist eine Komödie. Also wirklich ein verrücktes Ding, wo man ganz viele Rollen spielt. Habe ich eine gespielt, die hatte so Zähne und dann konnte man singen und singt dann aber lauter solche Sachen. Sowas gehört aber auch dazu, weil das eben die andere Seite, die ich auch habe, die man mir nicht sehr gerne zugestehen möchte, weil man eben sagt, ja, die kann doch nicht, die kann doch nur. Nein, ich kann auch komisch.
Hm. Und ja, die wirkt so seriös, könnte man sagen. Das ist so eine seriöse Dame. Ja. Also im Fernsehen habe ich sie oft in sehr seriösen Rollen gesehen. Also
ich sag immer, und noch ein Krönchen.
Sie haben ja auch in Rosamunde Pilcher-Filmen gespielt.
Viele Pilcher gemacht.
Ja. Und also eben, sowas kommt mir dann in den
Fürst
Sinn.
Und so. Das Mädchen, also Fürstinnen, Gräfinnen, Kaiserinnen, Königinnen,
sowas.
Die habe ich alle durch. Und deswegen ist es oft, jetzt heißt die Frau von so und so. Also ich sage, wieder ein Krönchen, okay.
Ja.
Also irgendwas in der Ausstrahlung oder auch in diesem klassisch geschnittenen Gesicht, dieses eher schmale, ovale Gesicht, lange Nase, Dings. Also hat was in Anführungszeichen Aristokratisches. Was,
ja, so,
oder was
ja.
die Leute darunter verstehen, stimmt ja gar nicht. Also aristokratisch.
Das ist ein Klischee.
Das ist ein totales Klischee.
Ja. Wie so vieles in unserem Leben. Ja. Aber wir denken ja doch so. Auch so. Also wir sollten nicht so tun, als ob wir, die wir zwar dazu möglicherweise kritisch stehen, letztlich nicht doch auch in Klischees denken. Ja. Also irgendwie doch, ja. Ne? Da ist man nicht ganz frei von. Ja, in diesem Podcast geht's ja auch um das Ende. Also sprich, für mich ist der Moment, wo der Tod kommt, zu Ende. Ich bin Atheistin. Dadurch glaube ich nicht daran, dass irgendwas danach kommt. Ich übersetze das für mich allerdings so, dass ich sage, okay, wenn es so ist, dann muss ich bis dahin alles gemacht haben, was ich machen will. Also sprich, ich ermuntere ja auch unter anderem durch diesen Podcast zu sagen, okay, denk doch mal über das eigene Leben nach. Wie ist denn das so? Zum Punkte X jetzt zum Beispiel.
Also zum Beispiel das eine möchte ich unterschreiben, dass man so viel im Leben machen soll, wie man kann. Ja, ja, das hat mit
unbedingt
Mut zu tun, das hat mit Vitalität zu tun, mit Ideen, mit Neugierde, mit allem Möglichen.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber dass alles zu Ende ist, das kann ich nicht glauben.
Irgendwo
muss die Energie ja bleiben. Also wissen wir, ich habe mal eine Zeit lang Rückführungen gemacht. Und das ist was ganz Tolles.
Helfen Sie mir auf die Sprünge, was ist das?
Es gibt verschiedene Formen, entweder über Hypnose versetzt in einen Zustand, wo Sie in sich sozusagen graben und etwas herausbefördern, was ein anderes Leben war. Also es sind Leben, die man wohl gelebt hat. Ich habe das nicht über Hypnose gemacht, sondern über eine Suggestionsgeschichte. Ich war in Hamburg, habe ich das mit einer sehr tollen Psychologin gemacht. Es gibt natürlich die Geschichten, wo wir sagen, ja, ich war ja schon die Königin von Saba oder ich war Napoleon oder so. Nicht sowas. Aber
sondern was ist das?
Ganz normale Menschen aus verschiedensten Zeiten. Und ich habe da so Unglaubliches erlebt, unglaubliche Dinge entdeckt. Man erzählt das dann. Das ist so, wie ich Ihnen jetzt erzähle, erzähle ich Ihnen als eine andere Person.
Aha.
Mein Leben. Ja? Und das fängt nicht irgendwo am Anfang an und hört am Ende auf, sondern irgendwo in der Mitte, irgendwas, irgendeine Sensation, über die man dann hineinkommt in diese Geschichte. Und ich habe immer gesagt, egal, ob das frühere Leben von mir waren oder nicht, aber es hat was mit mir zu tun.
Können Sie da mal ein Beispiel
nennen? Ja, das mache ich eigentlich nicht so gerne, weil das ist
so jetzt so ein bisschen.
Also zum Beispiel ein Beispiel. Ich sage mir, es ist so heiß. Brrr. Also es war eine Sensation von Hitze und dann sah ich so Kreise und habe ich gesagt, jetzt gucke ich mir unter die Röcke. Und es ist aber so heiß und jetzt guckte ich dann von oben. Da waren das aber in einem alten Herd. Diese Ringe, die man so rausnehmen kann.
Nicht, ja.
So.
Und dann zu heizen.
Zu heizen und zu dann, kochen. Auf die, so. Und darüber entwickelte sich eine Geschichte einer Köchin, einer Frau, die für Soldaten gekocht hat.
Und das waren Sie?
Das war ich, ja. Und über diese Empfindung der Hitze kam überhaupt diese Geschichte zustande. Ja? Also das ist ganz verrückt. Oder eine andere Sache, da schaute ich von oben durch wie ein Turm auf diese Figur, also dieses Wesen, was ich war. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ist, dann hatte ich das Gefühl, mir geht hier oben der Kopf auf. Und es war wie ein Zug, so, das zog mir etwas raus, ja. Das war aber sozusagen meine Seele, weil ich bin da gestorben und bin dann da liegen geblieben, unten. Und dann entwickelte sich daraus diese Geschichte. Da habe ich auch jemanden umgebracht und das spielte eigentlich in der Renaissance-Zeit. Ja? Das ist so komplex und so kompliziert zu erklären. Also ich kann nur sagen, das am meisten oder am weitesten zurückliegende, weiß ich auch noch, da habe ich gesagt, ja, das ist 3000 unterm Strich. Das heißt also, das wäre 3000
vor
unserer Zeitrechnung gewesen. Das war irgendwie eine Fantasie in Zweistromland, Mesopotamien, irgendwo in dieser Gegend. Und da wurde ich ausgesucht, um eine Art Pharao oder König oder was, einen Sohn zu gebären. Es hatte auch so komische Sachen, dass dann so Rituale, die so und so lang dauern oder, ne? So, das kam da auch alles vor. Oder eine andere Geschichte, wo ich gesagt habe, jetzt tanze ich Padovana.
Was ist das?
Ja, eben, was ist das? Habe ich gedacht,
Padovana.
Dann habe ich, weil ich eine gute Freundin hatte in Hamburg, die Pianistin war, habe ich gesagt, du Klimpi, ich weiß nicht, also Padovana, das lässt mich jetzt auch nicht mehr los. Und dann sagt sie, Padovana, ja, Padua, Pavan. Pavan ist ein Tanz aus der Suite. Und dann haben wir nachgeguckt. Und es gibt wirklich dieses Wort Padovana, wurde früher benutzt für die Pavan in der Suite. in dieser Gegend von Italien. Mhm. Das konnte ich überhaupt nicht wissen. Und da kommst du dann, oder da komme ich dann ins Schleudern, dass ich sage, also es muss wohl doch so gewesen sein. Es kann nicht nur eine Fantasie von mir sein, sondern irgendwas ist dran.
Irgendwas muss da sein. Ja. Und wenn Sie das jetzt weiterdenken, was kommt denn dann, wenn die menschliche Hülle nicht mehr da ist bei Ihnen? Was denken
Sie? Ja, wollen wieder wissen von mir, dass ich dann eben, dass alles zu Ende ist.
Nein, nein, um Gottes Willen, ich glaube, das ist ja meine Auffassung.
Ja, ja, aber ich, also genau mit diesen Geschichten, also diese mehrfachen und es doppelt sich ja auch nichts in einer Zeit. Deswegen glaube ich schon, dass es eine Energie gibt, die sich wieder irgendwo materialisiert, anscheinend mit einer Art von Gedächtnis, ja. Ich rede da auch nicht oft drüber. Jetzt rede ich mit Ihnen drüber.
Das finde ich gut.
Danke. Also, aber wissen Sie was? Und ich habe gedacht, eins habe ich daraus aber für mich gelernt, weil ich ja immer sehr, sehr gelitten habe unter Lampenfieber und Ängsten, Versagensängsten und nicht an mich glauben und Zweifel und. Irgendwann saß ich in einer Aufführung und ich bin auch immer aufgeregt, wenn ich ins Theater gehe und Kollegen anschaue, die ich schätze und die ich mag. Da denke ich immer, ja. Und da habe ich auf einmal gedacht, was soll mir denn passieren? Ich habe ja schon alles erlebt. Ich habe ja so viel schon erlebt. Was scheiße ich mich denn so andauernd? Ja? Mhm. Ich bin eine uralte Seele, also was soll schon sein? Und da habe ich ein bisschen lassen können von diesen großen, großen Ängsten, die ich immer hatte. Das muss ich gestehen, da hat sich was verändert bei mir.
Und wenn ich nun doch klassisch auf das mögliche Ende körperlicher Natur... Ja. Mit Ihnen zusammenschaue.
Sie sind unbefriedigt von dem, was ich sage.
Nein. Ich finde das super spannend. Na, also. Das hat mir noch nie jemand erzählt. Mhm. Und ich bin seit 45 Jahren Journalistin. Ja.
Nee, aber ich
nicht unbedingt explizit darüber, ne? Also, jetzt zu diesem Thema, aber doch viel jetzt inzwischen zu diesem Thema. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
Es gibt ja auch zum Beispiel diesen Brauch, dass man, wenn jemand stirbt in einem Raum, dass man die Fenster öffnet.
Ja, das weiß ich, so.
Die Fenster öffnet
damit die Seele man
mit die Seele, kann. Wenn sie raus kann, wenn sie denn will. Das ist ja auch so eine ganz konkrete Vorstellung von etwas. Das war zum Beispiel, als meine Mutter starb, die starb mit 95, 3/4, 5/6, also kurz vor ihrem 96. Geburtstag. Und leider dann doch im Krankenhaus, was sie nie wollte. Sie war bis zuletzt in ihrer Wohnung und eigenständig und sich selbstversorgend und ganz, also das war ihr größter Wunsch, dass sie bis zum Schluss selbst bestimmend ist.
Ja? Ja.
Das möchte ich auch. Ich möchte nicht abhängig sein von irgendjemandem, weiß man aber nicht. Und dann ganz zuletzt bekam sie leider eine Sepsis. Dann musste sie für 2 Tage noch ins Krankenhaus. Ich habe gedreht in München. Mit Fritz Wepper, um Himmels Willen. Und ich bekomme morgens einen Anruf, sie ist am Sterben. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt sofort nach Frankfurt fliegen. Ich kann jetzt nicht drehen. Und was mache ich jetzt? Ja, und die sagten auch, was sollen wir machen? Weil sie hatte eine Patientenverfügung, dass sie nicht lebenserhaltende Maßnahmen hat. Nicht lebensverlängert, auch nicht lebenserhaltende Maßnahmen möchte. Mhm. Das heißt, eigentlich hätte man sie jetzt gehen lassen müssen. Also ich habe gesagt, ich muss da jetzt hin. Da sagte Fritz Wepper, es gibt nichts Wichtigeres, mein Schatz, als dass du jetzt dahin fliegst. Mhm. Mach das, ich kläre das schon noch. Ich bin tatsächlich vom Dreh weg. Ich saß morgens wirklich in der Maske und mit Wickeln auf dem Kopf und es sollte losgehen. Und die haben tatsächlich dann den Drehplan geändert. Und ich bin zurückgeflogen und habe sie noch begleiten können. Nicht bis ganz zum Schluss, das hat sie alleine gemacht. Aber das passt auch zu ihr.
Hat sie sie rausgeschickt?
Nein, das nicht, das konnte sie dann nicht mehr. Da habe ich mich vorher erkundigt, was heißt eigentlich palliativ? Palliativ heißt dann nichts mehr, keine Flüssigkeit, keine Nahrung. Nur noch krampflösende, also angstlösende Mittel und Morphium, wenn es sein muss.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, und das bitte ich Sie jetzt zu machen. Und dann sagt er, ja, aber wir sind eine Intensivstation, wir sind dazu da, Leben zu erhalten. Ich sage, hören Sie, es gibt diese Patientenverfügung, die habe ich jetzt schon überschritten in einer Richtung, die meine Mutter nicht wollte. Und ich bitte Sie jetzt, das zu machen. Also in dem Fall ist Wissen dann auch Macht. Ja? Mhm. Ich hatte vorher eine Freundin angerufen, die Ärztin ist und die mir gesagt hat, was das alles bedeutet.
Ja.
Und da habe ich gesagt, bitte tun Sie das jetzt. Und dann hat er das gemacht. Und dann war das eben noch ein Tag und eine Nacht und ich bin auch da geblieben und bis morgens um 3:30, 4:00. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie ist sie ruhig. Sie hatte dann Morphium gekriegt und atmete auch ziemlich ruhig, immer mit so einem Zwischenatmer, wo man denkt, jetzt war es der Letzte, aber es ist dann eben doch nicht so. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehe ich mal nach Hause, ich bin in 2-3 Stunden wieder da. Und ich war noch nicht zu Hause richtig angekommen, kam der Anruf, ihre Mutter ist
jetzt. Die Zeit hat sie genutzt.
Sie hat die Zeit genutzt, sie hat gewartet, obwohl man nicht mehr kommunizieren konnte. Mhm. Sie hat gewartet, bis sie alleine war. Mhm. Und dann ist sie gegangen. Mhm. Ich habe immer gesagt, Mama, du kannst gehen, komm, lass los, es ist doch gut. Und ich habe einfach mit ihr gesprochen und hatte auch das Gefühl, dass sie noch was wahrnimmt. Mhm. Aber da habe ich gedacht, siehste, auch das macht sie alleine. Ja, und so war es.
So war es.
Gehörte dann auch so.
Ja, eine auch interessante Geschichte. Wie soll das für Sie sein, wenn es soweit ist?
Ich weiß es nicht. Mein Bruder zum Beispiel, der ist dann ein paar Monate nach ihr gestorben, ein halbes Jahr an Lungenkrebs. Und den habe ich auch insofern begleitet, als ich habe hier Sister Act gespielt und bin jedes Wochenende, das heißt immer Montag, Dienstag, also Sonntagabend nach Frankfurt geflogen und kam dann Mittwoch zur nächsten Vorstellung wieder her. Also diese 2 Tage war ich immer da. Und mein Bruder hatte nun eine ganz andere Sichtweise. Der war bekennender Buddhist. Und der hat gesagt, als er seine Diagnose bekam im Januar, ich mache nichts, keine Chemotherapie, ich will gar nichts mehr, ich will mich verabschieden von allen Freunden, von allem, was ich hatte, was ich war. Und das hat er gemacht. Er war zu Hause und er hat wirklich sich aus dem Leben und von all seinen Menschen verabschiedet. Mhm. Und dann kam er leider doch noch einen Tag ins Krankenhaus. Da bin ich auch noch hingefahren und das war auch unglaublich. Da lag er da und wir redeten und das war so ein Krankenhaus, wo man so ein Öl bekam, da konnte man ein bisschen massieren, das war bei meiner Mutter dann auch und so. Und auf einmal hob er sich so ein bisschen an und sagte so, jetzt habe ich die Kraft zu gehen. War ganz ruhig und machte die Augen zu und ich musste mich dann verabschieden, weil ich zurückfliegen musste nach Berlin, weil ich dann Vorstellung hatte am Abend. Ja. Und ich wusste aber, dass das der Abschied war. Ja. Dann ist er am Morgen um 5 Uhr dann auch gestorben. Aber diese Kraft, ja, also erstmal das so durchzuziehen, zu sagen, nein, nichts will ich. Ich will nur den Rest meiner Zeit so verbringen, wie ich es möchte und möchte nochmal alles, was ich hatte, um mich haben. Ich möchte es nochmal genießen, ich möchte die Energie nochmal spüren von Freunden. Ich möchte das, was ich an Energie habe, nochmal weitergeben.
Ja.
Und das hat er gemacht und das war ganz toll. Also wenn ich diese Stärke hätte wie er, was ich nicht weiß, das weiß man nicht. Das weiß man erst dann.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sie haben selber
das. Aber das ist ein Vorbild für mich, ja.
Mhm. Sie haben vorhin das Stichwort selbstbestimmt reingebracht in unser Gespräch. Und das ist für mich ein ganz großes Stichwort. Ich lebe selbstbestimmt weitestgehend. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft und so weiter. Klar. Aber wir haben doch, glaube ich, das Privileg, sehr, sehr viel selbst zu bestimmen. Sie in Ihrem Beruf, ich in meinem Beruf und so generell im Leben.
Und auch im Leben.
Und
ich
auch
weiß
im Leben.
Nicht, wie Sie leben. Ich lebe allein.
Ja.
Das heißt, ich muss eh über mich selbst bestimmen.
Ja,
manchmal möchte man es gar nicht.
Ich lebe in der Partnerschaft, aber wir wohnen nicht zusammen. Ja.
Also
nee, ich auch,
nicht.
Auch
also
sehr
ich
selbstbestimmt.
Lebe wirklich allein.
Ja. Nichtsdestotrotz, ich gehe ja so weit, dass ich sage, ich möchte auch selbstbestimmt sterben. Mhm. Was Sie für Ihren Bruder gerade beschrieben haben, ist ja sowas in der Art.
In einer Art. Nicht so, wie man denkt. Selbstbestimmt denkt man an den kleinen Trank oder die Pille.
Das ist eher das, woran ich denke. Ja. Weil ich mir vorstelle, dass ich ab einem gewissen Punkt, wenn ich diese Lebensqualität, die ich jetzt habe, oder bis zu einem gewissen Punkt haben werde, wo mir das alles noch Spaß macht, wo ich sage, das ist für mich noch interessant. Aber wenn ich mich irgendwie nicht mehr aus dem Bett bewegen kann und sowas alles, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich dann noch lebenswert ist. Und deswegen denke ich sehr intensiv, unter anderem mit diesem Podcast, mit den Gesprächen in diesem Podcast, drüber nach, wie könnte das sein mit dem selbstbestimmten Sterben? Rein theoretisch möchte ich das. Ob ich das praktisch schaffe, ist eine ganz andere Frage. Und Sie haben es ja selber auch gerade gesagt.
Ich kenne 2 Leute, die
es
gemacht
haben. Ja?
Ja, kann ich gut. Und ich auch. Ich möchte kein vegetierendes Etwas sein müssen. Und, aber auch dann ist es so, dass man natürlich den Punkt noch selbst bestimmen können muss, wo man dann sagt, jetzt, ne?
Das ist das
dann
Problem,
vielleicht
oder?
Schon vorbei.
Ja, ja.
Erinnern Sie sich an Inge Meisel,
ja.
Die in den Talkshows immer sagt, und ich habe meine Zyankali-Kapsel und ja, so, ja, die Kapsel und die habe ich immer dabei und so. Und dann war sie aber so dement, dass sie die gar nicht mehr nehmen konnte.
Das ist das Problem.
Das ist dann ein Problem.
Ja.
Aber ich kenne wirklich die Mutter einer Freundin in der Schweiz, ist natürlich alles viel einfacher. Die hat das gemacht im Kreise ihrer Familie. Ich kenne noch einen Mann, der das auch gemacht hat. Und das ist immer auch eine Option für mich in bestimmter Situation. Und ich war ein sehr frühes Mitglied der Gesellschaft für humanes Sterben.
Die Deutsche Gesellschaft, ja, die DGHS.
Genau. Ja. Mhm. Das war schon in den 80er Jahren.
Ja.
Auch da habe ich schon eben an solche Sachen doch auch gedacht. Und dann gab es da irgendeine Unregelmäßigkeit in der Geschäftsleitung. Und da habe ich dann, nee, das ist, also damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Ja?
Mhm.
Und bin ausgetreten. Und dann ist mein Leben in andere Richtungen gegangen. Da habe ich nicht mehr so dran gedacht. Und jetzt, Sie werden es nicht glauben, habe ich hinten wieder das Heft liegen und werde mich wahrscheinlich wieder einschreiben. Ich war damals schon so lange drin, ich hätte irgendwas bekommen können, wenn
ja.
ich gesagt hätte, das war damals anders, da konnte man sagen, hallo, ich bin jetzt 5 Jahre hier Mitglied, für mich ist die Zeit gekommen. Und dann bekam man Medikamente geschickt für einen Cocktail, den man dann selber sich machen konnte.
Ja.
Ja? Das ist heute gar nicht mehr.
Das geht mit dem Arzt. Ne?
Sie
vermitteln einen dann an einen Arzt.
Ja,
man muss auch nochmal richtig Geld auf den Tisch legen. Erstmal hat man eine Mitgliedschaft und dann, wenn man sich dafür entscheidet, geht das in Deutschland auch. Das wissen gar nicht so viele. Interessant, also gehen Sie wieder in so eine Richtung.
Ja, ja, natürlich. Ich muss mich ja auch damit beschäftigen. Also ich meine, in 3 Jahren bin ich 80. Gut, das ist heute, wenn man so will, kein Alter mehr. Ja?
Das neue 60.
Neues 60. Wenn ich den Genen meiner Mutter und Großmutter, wenn ich damit begabt bin sozusagen, beide sind fast 96 geworden. Ich habe damals das Grab nochmal ankaufen müssen für meine Mutter. Wir haben so ein Familiengrab, aber das war dann abgelaufen. Habe ich gesagt, 28 Jahre sind das jetzt. Dann bin ich genau so alt, dass ich gerade noch reinkomme, wenn ich so alt werde wie meine Mutter. Ja.
Okay.
Ich will da aber gar nicht rein. Aber du musst dir ja irgendwas denken. Aber ich habe eine Idee, die kann man natürlich nicht umsetzen. Was macht man auch dann mit dem Leichnam? Und ich finde so wunderbar, so schön auch anzuschauen, wenn man Filme anschaut über Indien und wo mit einem großen Fest der Leichnam aufgebahrt wird auf diesem Holzstoß mit wunderbaren, schönen, bunten Tüchern drüber und alles.
Und die Menschen sind auch gut gekleidet.
Die Menschen sind,
ne?
Gut gekleidet. Und es ist ein großes Fest und man tanzt und man singt und dann wird dieses wohlriechende Holz auch noch angezündet und man erlebt sozusagen mit, wie derjenige sich dann in Asche auflöst. Das finde ich so eine schöne Idee inzwischen. Also im Moment ist das, womit ich mich beschäftige. Aber wie kriege ich die Leute alle dahin? Da muss ich vorher so viel sparen, dass ich ein Flugzeug mieten kann.
Das machen Sie also einfach hier.
Das kann man doch hier nicht machen.
Naja, Sie können hier inzwischen doch eine ganze Menge machen.
Nein, das geht, sowas geht gar
erstens
nicht.
Erstens ist das ja erst in 20 Jahren.
Gut,
frühestens.
Vielleicht ist es da anders.
Frühestens.
Aber diese Vorstellung, das finde ich im Moment was schön. Ganz Wunderbares. Also ein Fest feiern, verbrannt werden. Sie sagen, oh, wie schön und wie hat sie schön gelebt und was hat sie uns alles gegeben, wenn sie auf der Bühne stand? Wie war sie ein Ekel, wenn sie nicht auf der Bühne stand? Einfach schön, ja? Ein Fest. Du kannst auch hier ein Fest feiern und trotzdem ist es was anderes. Man kann ja auch hier dabei sein im Krematorium, wenn der Sarg verbrannt wird. Da war ich auch schon mal dabei bei einem Freund, aber das...
Also es gibt inzwischen auch Beerdigungen, die als Feste inszeniert werden.
Ja, natürlich.
Das gibt's schon, ja. Sicher diese ganze Buntheit und so.
Ja.
So weit
ja.
sind wir sicher jetzt ja. im Moment noch nicht. Ja. Aber wie gesagt, Frau Ziegler, das dauert ja noch. Bis dahin ist Bühne, Fernsehen,
ja,
Arbeit
du,
angesagt,
also im
oder?
Moment ist Bühne nicht angesagt und es ist auch Fernsehen nicht angesagt.
Also ich sehe
das
hier
ist
ein Drehbuch.
Nächstes Jahr im Februar, aber
okay.
Ich habe seit letztem Sommer nichts mehr gemacht. Also ich hätte ein volles Jahr gehabt, aber es sind 2 Sachen geplatzt.
Mhm.
Deswegen fahre ich so viel rum. Ich zeige mich überall. Also ich sage, dieses Jahr ist das Jahr meiner Präsentation. Nicht auf der Bühne, sondern als Person.
Ja,
schaut
sie
her,
ist da.
Ich bin da.
Ja.
Ich funktioniere. Mein Kopf funktioniert. Ich kann mich bewegen. Weil es ist ja inzwischen so, dass man sagt, ja, eigentlich ist zu alt. Das ist ein Risiko.
Also,
das ist ein Risiko.
Ja, aber sorry. Ja. Also wir sind ja die Menschen ein bisschen jünger als ich. Also gut 10 Jahre jünger als Sie. Das gibt es ja die meisten Menschen in Deutschland. Mhm. Und also sind wir ja alle nicht 20. Oder die meisten sind nicht 20. Also da muss doch hier oben in meinem Kopf was passieren.
Passiert aber nichts,
oder?
Ja. Das ist der Punkt.
Ja.
Hinterher sagen sie, ja, na, du bist, sehen ja viel jünger aus, als sie sind. Sage ich, ja, das weiß ich.
Mhm.
Und ich habe auch eine andere Ausstrahlung, kann mich auch anders bewegen als andere Frauen in meinem Alter. Es gibt aber welche, die noch älter sind, die es noch besser können, ja. Aber man liest eine Zahl und ich habe nie gemogelt, weil ich immer gesagt habe, was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Ich bin so alt, wie ich bin. Ja?
Ja.
Aber man liest die Zahl und sagt, ui, ja, also das könnte schwierig sein. Ja? Und Musical schon gar, kann die noch singen? Und kann die auch noch, könnte die noch ein Tänzchen mitmachen? Sowas.
Aber sie könnte.
Ja.
Dann sind wir auf alles gespannt, was kommt.
Ich bin auch gespannt und ich hoffe, es kommt was. Also jetzt kommt erstmal Harold and Maud.
Ja.
Das spiele ich dann in Wien in der Komödie am Quai im Februar. Und ich habe ein Casting gemacht für ein Fernsehen, was sehr schön wäre. Sehr, sehr schön. Eine wunderbare Figur.
Wir schauen positiv.
Wir schauen positiv nach vorne und drücken den Daumen und hallo, schicken was nach oben, dass die sich mal jetzt irgendwie in Bewegung setzen. So machen wir das.
Ja?
Okay, gerne.
Ja.
Schwarz hören.